Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast In Principio. Mein Name ist Christelle Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
Und ich bin auch da, begrüße euch auch herzlich. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin der Alttestamentler hier im Bunde. Und wir reden, wie gewohnt, über die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags. Und da kommt ein klasse Satz im Evangelium, ganz am Ende. Ihr seid Zeugen. So. Und wir wollen der Frage bei heute nachgehen, was heißt es denn, Zeuge zu sein? Jetzt könnte man sagen, Zeugnis ablegen ist vor allem eine Worthandlung, man redet viel. Das wird auch Petrus machen in der ersten Lesung. Aber es ist eben mehr. Zeugnis ablegen bedeutet im christlichen Glauben auch entsprechend zu handeln, Buße zu tun, aber eben auch das Wort zu verkünden, ja sogar zu heilen, wie wir in der ersten Lesung nicht lesen werden, aber wie wir mit verstehen müssen, wenn wir den ersten Text verstehen wollen.
Dann können wir auch direkt ins Evangelium springen, denn apropos, was wir nicht lesen und doch irgendwie verstehen sollten, so setzt das Evangelium auch ein. Wir sind im Lukas-Evangelium immer noch am Ostertag eigentlich. Das ganze 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums spielt am Ostertag. Es ist eine dichte Aufeinanderfolge von Ereignissen, die uns hier dargestellt werden. Und wir steigen ein mit dem Vers 35, der die Emmaus-Geschichte, die wir auch schon gehört haben in dieser Osterzeit, mit einer weiteren Erscheinungsgeschichte des Auferstandenen verbindet. Es heißt da, da erzählten auch sie, damit sind die Emmaus-Jünger gemeint, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
Das ist eine schöne Zusammenfassung einer wunderbaren Geschichte. Die Emmaus-Erzählung ist ja auch der Grund, warum wir so ausgiebige Osterspaziergänge machen. Und das Besondere bei dem Spaziergang ist ja eigentlich das Schriftgespräch, ausführlich darüber zu reden, was in der Schrift steht, und das dann rückblickend auf Jesus auch zu deuten, beziehungsweise das, was von Jesus erzählt wird, im Angesicht der ganzen Heiligen Schrift zu verstehen. Irgendwie wird das aber in Vers 35 unterschlagen.
Darüber stolpert man tatsächlich, wenn man die Emmaus-Geschichte noch so ein bisschen vom Ostermontag im Ohr oder im Kopf hat. Was jetzt aber sofort passiert, ist, dass sie, und das ist eigentlich das, was am Ende des Evangeliums erst als große Pointe ihnen mit aufgetragen wird, Zeugen zu sein, dass sie genau das jetzt von Anfang dieses Evangeliums eigentlich füreinander sind. Die Emmaus-Jünger kommen zurück und sie erzählen als Zeugen, was ist in Emmaus passiert. Tatsächlich nichts über die Schrifterschließung, aber über das Handeln Jesu, nämlich das Brotbrechen. Und während sie noch darüber redeten, und damit ist ja durchaus gemeint, dass auch die Jünger, die in Jerusalem zurückgeblieben sind, auch die ihre Erfahrungen, ihre ersten Erkenntnisse mitteilen, tritt dann eben Jesus selbst in ihre Mitte und sagt, wie in den Osterevangelien so üblich, Friede sei mit euch.
Und das wunderbar erzählt auch ganz plötzlich. Wir springen nochmal kurz in die Emmaus-Erzählung zurück, weil da war ja kurz nach dem Brotbrechen, wo endlich die Jünger dann verstanden hatten, wer dabei ihnen ist, dieser Moment, dass Jesus sozusagen begriffen wurde, aber weg war. Und jetzt treffen so die Jünger in Jerusalem wieder zusammen, reden über ihre Erfahrung, über ihr das Erleben, dass er wirklich auferstanden ist, und plötzlich taucht er wieder auf. Jesus verschwindet und ist trotzdem wieder mitten in dieser Mitte drin und das auch wirklich nun wieder begreifbar, spürbar. Er steht da, er zeigt seine Wunden. Er sagt den Leuten sogar, gib mir was zu essen, ich zeige euch, ich bin wahrhaftig lebendig, so wie ihr. Ich lebe.
Jesus sagt den großartigen Satz, ich bin es selbst. Also so eine doppelte Betonung, erkennt in mir, und erkennen ist ja auch ein wichtiges Motiv dieser ganzen Ostertexte, das wird uns auch in den kommenden Wochen weiter begleiten, erkennt in mir denjenigen, den ihr kennt, also denjenigen, mit dem ihr unterwegs wart. Und auch deswegen ist Jesus vermeintlich auch erstmal so irritiert, dass die Jünger auf seine plötzliche Erscheinung doch irgendwie auch mit Angst und Furcht noch reagieren.
Und wir würden uns ja selbst wünschen, wenn wir da im Raum wären, dass wir direkt Jesus erkennen können. Aber die Geschichte sagt auch zugleich, ja, das ist gar nicht so einfach, das Erkennen. Denn, mal negativ gesprochen, da stehen ganz viele Emotionen erstmal im Weg. Der Text erzählt uns nämlich zu einem, dass die Jünger erschraken und hatten große Angst. Da erinnern wir uns wunderbar ans Ende des Markus-Evangeliums von den Frauen, die selbst im leeren Grab erstmal so erschrocken waren und wegrannten. Und hier auch, anstatt dass die große Freude ausbricht, sind die Jünger erstmal erschrocken. Und dann lesen wir aber weiter, dass sie es immer noch nicht glauben konnten, weil sie sich nun freuen. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten, musste Jesus in ihnen nochmal beweisen, ja, ich bin es wirklich. Sie sind sozusagen ein Bad der Gefühle. Vom Erschrockensein zur Freude und dann erst wirklich zur Erkenntnis und zu verstehen, was da gerade vor ihren Augen passiert.
Wir gehen dann auch nochmal einen Schritt weiter, denn neben dem Erkennen durch das, was getan wird, durch das Essen, durch das Sehen der Wunden und so weiter und so fort, kommt dann wieder das, was in der Emmaus-Erzählung tatsächlich auch eine große Rolle spielte. Jesus sagt dann zu ihnen, also zu seinen Jüngern, das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen. Und auch dann erzählt er noch einmal, öffnet er den Sinn für das Verständnis der Schriften. Das heißt, Jesus erinnert die Jünger an das, was er selbst mit ihnen schon mal besprochen hat, was eigentlich seine ganze Gemeinschaftsgeschichte mit den Jüngern geprägt hat. Ja, nicht nur das Handeln an den Menschen, das auf die Menschen zugehen, sondern tatsächlich auch im Sinne der Schrift Gott erkennbar zu machen. Also immer wieder deutlich zu machen, dieser Gott, an den ihr glaubt, das ist mein Vater und wir, mein Vater und ich, handeln hier in dieser Welt sichtbar nun in meiner Lebensgeschichte. Versteht die Schriften, nehmt das mit. Und er hat ihnen auch angekündigt, was mit ihm selbst passieren wird. Auch das aus den Schriften angelegt und dargelegt. Und Jesus erinnert eben die Jünger und sagt, naja, also nehmt das doch mit. Also greift doch auf den Erfahrungsschatz, aber auch auf den Erkenntnisschatz zurück, den ihr in der gemeinsamen Zeit mit mir gewonnen hattet.
Mir ist daran und auch aus der Emmaus-Geschichte sehr wichtig, dass es eben beide Male nicht das einfache Schriftgebrauch der Jünger, den Schriftgespräch zwischen den Jüngern braucht, sondern in beiden Fällen erklärt Jesus die Schrift von sich ausgehend und öffnet ihnen die Augen. Er ist der Leseschlüssel für sie, um zu verstehen oder versuchen zu verstehen zu können, was da passiert ist. Und ich mag das sehr, dass jetzt ein bisschen vielleicht vom Text weggeht, aber sozusagen, dass Jesus mit uns die Schrift liest, damit wir es verstehen können. Er muss sozusagen, er ist Teil des Erkenntnisprozesses. Wir brauchen diesen Beistand, der uns eben nochmal durch die Schrift führt, weil die Schrift aus sich eben nicht direkt auf Jesus führt. Damit meine ich das Alte Testament. Neue Testament ist sehr direkt auf Jesus bezogen. Aber hier haben wir sozusagen nochmal diese wunderbare Klammer zwischen Emmaus-Geschichte und hier, dass eben aus der Schrift Jesus erklärt, dass es so passieren sollte. Und mit dieser Gewissheit, mit dieser Erkenntnis durch Jesus geschenkt, können dann Christen wirklich Zeugen werden. Ihr seid Zeugen dafür.
Dieser letzte Vers des Evangeliums, Vers 48, und dieses deutliche, ihr seid Zeugen dafür, überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen, wenn ich sage, dass es das erste Mal ist überhaupt, dass im lukanischen Doppelwerk, also Evangelium und Apostelgeschichte, dieser Begriff der Zeugenschaft so klar erwähnt wird. Also das erste Mal so ins Wort gebracht wird. Denn wir denken ja immer, naja, also der ganze Ruf in die Nachfolge, da geht es ja immer darum, am Ende Zeugen und Zeuginnen für das Handeln Jesu zu sein, indem man eben ihm nachfolgt. Aber es ins Wort bringen, das passiert hier wirklich erst am Ende des Evangeliums, also noch nicht ganz am Ende des Evangeliums, aber fast. Jesus sagt ganz explizit, ihr seid Zeugen dafür. Und das dafür bezieht sich ja tatsächlich auf das, was er vorher sagt, gar nicht so sehr auf das, was er vorher nur tut, sondern er erschließt die Schrift. Und dann sagt er eben, Vers 46, so steht es geschrieben, der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden, angefangen in Jerusalem, also dem Ort, wo sie sich jetzt befinden. Ihr seid Zeugen dafür, für dieses Osterereignis und dafür, dass dieses Osterereignis nichts ist, was irgendwie radikal alle bisherige Gottesbotschaft über den Haufen wirft, sondern diese Osterbotschaft, die macht wirklich erfahrbar an dieser Stelle für die Jünger, was eigentlich vom Beginn der Schrift an klar ist. Es gibt einen Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Urheber allen Lebens. Und das ist das, was sich eben in dieser Jesus-Geschichte und vor allen Dingen im Osterereignis wirklich zeigt. Und dafür sind die Jünger Zeugen. Gott ist ein Gott des Lebens. Das ist die Botschaft des Osterfestes, die sich jetzt eben Stück für Stück fortsetzt in den Texten.
In unserer letzten Podcast-Folge hatten wir darüber gesprochen, wie geht es weiter nach Ostern. Weiterleben hatten wir die Folge auch genannt. Und hier ist genau eine weitere Definition uns an die Hand gegeben. Wie geht es weiter als Zeugen? Zeugnis ablegen ist der weitere Weg, die Verkündigung, das Auftreten und eben das, was da am Ende des Evangeliums zusammengefasst ist. Diese Auferstehung, dieser Glaube, dass das Leben stärker ist als der Tod und der Hinweis immer wieder auf Gott. Das ist die Aufgabe der Christen von nun an im österlichen Licht Zeuge zu sein. Und das ist genau der Sprung auch, warum das so interessant ist, dass hier endlich gesagt wird, ihr seid Zeugen und dann in der Apostelgeschichte, dem zweiten Teil des lukanischen Werks, eben diese Zeugenschaft so betont wird und auch für uns am Sonntag so betont wird, wenn eben Petrus klar und deutlich in Jerusalem als Zeuge für Gottes Macht auftritt.
Wir sind hier an der ersten Stelle, so kann man vielleicht sagen, an der die Apostel, hier vor allen Dingen natürlich der Petrus, weil er der Wortführer ist, wo die Apostel sich öffentlich erklären. Und im Vorgespräch hast du extra nochmal gesagt, Till, er muss es nicht tun. Ja, also es ist eine Erklärung aus sich selbst heraus. Es ist noch keine Form, dass irgendwie eine Anklage erhoben wird. Kleiner Spoiler, da kommen wir dann quasi nächste Woche zu. Aber hier ist es so, es hat eine Heilung stattgefunden. Die Jünger, die Apostel haben gehandelt im Namen Jesu Christi. Und nun gibt es irgendwie die Frage, naja, wie ist das denn zu verstehen, was da gerade passiert ist? Also genau die Frage nach der Einordnung, die auch die Emmaus-Jünger und die Jünger Jesu im Nachgang des Osterfestes umtreibt. Und Petrus steht am Tempel, im Tempelbezirk, also in der Mitte des religiösen Zentrums. Und dann wendet er sich an das Volk und sagt, Israeliten, was wundert ihr euch darüber? Und da geht es um die Frage danach, wer hat hier eigentlich dieses Wunder gewirkt, das mitten unter euch geschehen ist?
Genau, welches Wunder ist das? Das wird leider ausgelassen, aber das ist gerade spezifisch wichtig, um das zu verstehen. Petrus tritt da auf in Jerusalem und heilt einen Gelähmten. Ja, er macht etwas, was eigentlich göttliche Handlung ist. Und jetzt könnte man direkt sagen, boah, Teufelszeug, wie kann er das machen? Beziehungsweise man hätte auch sagen können, so, jetzt feiert sich Petrus selbst und sagt, guck mal, was ich kann, weil ich an Christus glaube. Aber Petrus stellt direkt richtig und sagt, das passiert nicht, weil ich es kann, sondern weil ich durch diese Handlung Zeugnis ablege für den Gott, und das ist die wichtige Pointe, der Gott von mir und von uns und von euch ist. Denn er sagt, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter. So fängt er seine Rede an und sagt direkt, das, was ihr hier seht, hat unser aller gemeinsamer Gott geleistet. Aber es gibt einen Punkt, wo wir beide, also Petrus und die zuhören, ein bisschen den Weg, ja, einen anderen Weg einschlagen.
Es klingt erstmal sehr hart, was Petrus hier sagt. Er sagt nämlich oder weist darauf hin, also es geht um den Knecht Jesus, der verherrlicht wurde, aber den ihr ausgeliefert vor Pilatus verleugnet habt, obwohl der Pilatus ihn eigentlich freilassen wollte. Also eine sehr deutliche Schuldzuweisung auch in Richtung der Israeliten, die ihn da umgeben. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet, ja, und dann wird es spitzt sich das alles zu in Vers 15, den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Also der nahtlose Anschluss quasi ans Evangelium, aber die Deutlichkeit, den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt.
Und der Kontrast ist wunderbar definiert. Nochmal am Anfang, dieses gemeinsame, unser gemeinsamer Gott, unser gemeinsamer Väter. Aber dann weist Petrus dem Jesus diesen Ehrentitel Knecht zu, wo die, die zuhören, in der Szenerie, die erzählt wird, natürlich nicht zustimmen würden, weil sie sehen Jesus als den Verfluchten, der am Kreuz gestorben ist. Und dann kommt dieser direkte Vorwurf aus dieser Nähe, die erzeugt war eigentlich durch unsere gemeinsame Väter, dieser Vorwurf, den du erzählst, pointiert auch nochmal gesagt hast, ausgeliefert, verleugnet. Ihr seid, hätte er genau sagen, ihr seid schuld an seinem Tod. Ihr seid schuld, hätte er rufen. Und dann macht er nochmal den Kontrast so. Auf der einen Seite Jesus, der Heilige, der Gerechte, der Gottgeweihte, der eigentlich unantastbar ist. Und ihr habt aber einen Mörder vorgezogen. Ihr wolltet Barabbas freilassen. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Aber doch schlägt Petrus etwas sehr Versöhnliches in seinen Worten ein. Denn er sagt, nun Bruder, nun Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt.
Er sagt tatsächlich nicht, ihr wart total verblendet oder ihr habt aus Boshaftigkeit einfach so gehandelt. Ja, also es ist nicht einfach nur purer Hass, der aus euch spricht, sondern das Wort Unwissenheit bedeutet ja so viel wie, es gab hier ein falsches oder ein mangelndes Erkennen, ein mangelndes Verständnis, ein Missverständnis in einer gewissen Art und Weise. Und das bedeutet auch, das kann sich wenden. Das heißt, aus diesem Unwissen kann ein Wissen werden. Und das ist genau das, was eigentlich Petrus ja gerade versucht. Er versucht, den Weg, den die ihn umgebenden Juden an dieser Stelle, mit denen er ins Gespräch kommt, den er als den Weg der Unwissenheit sieht oder betitelt, diesen Weg tatsächlich zu wenden und zu sagen, guck mal, das, was ihr an der Stelle noch nicht verstanden habt, nämlich dass in Jesus Christus dieser Urheber des Lebens ja mitten unter euch war, das versuche ich euch jetzt nochmal deutlich zu machen. Und das Handeln, das Heilen dieses Gelähmten an der schönen Pforte war eben Teil dieses Versuchs und dieses immer wieder jetzt passierenden, ja, Geschehens, das wir mitten unter euch tun, so kann man vielleicht jetzt sehr aus dem Text schon überschreitend sagen, um genau diese Form des Erkennens bei euch auch mit zu befördern. Also wir handeln eben genauso, um auch allen zu zeigen, auch ja am Ende ja nicht nur den Israeliten, die hier angesprochen werden, sondern auch den Heiden, um zu zeigen, es geht hier tatsächlich um denjenigen, der Herr ist über Leben und Tod, der so viel verwandeln kann in unserer Welt.
Petrus erhofft also, Erkenntnis zu ermöglichen. Und gleichzeitig ist das nicht nur rhetorisch schön gemacht, sondern auch von dem Autor erzählerisch wunderbar gestaltet. Weil wir erinnern uns, derjenige, der hier auftritt und zur Erkenntnis herausfordert, ist derjenige, der selbst diese Erkenntnis erst durch das Kreuz gewinnen musste. Petrus ist ja dieser, der sagt, dieser Mann, den kenne ich da gar nicht. Er verleugnet Jesus dreimal vor seinem Tod. Er hat durch das Kreuz einen Weg der Erkenntnis beschritten und nun tritt er in dieser Erkenntnis auf und teilt diese Erkenntnis mit in einem Aufruf, den er selbst auch für sich wahrgenommen hat. Also kehrt um und tut Buße. Er musste auch umkehren von seiner Verleugnung und verstehen, welchen Fehler er da gemacht hat. Und diesen Umkehrweg bietet er jetzt den Zuhörern an.
Es geht wirklich um eine Form der Abkehr von einer falschen Erkenntnis oder von einem Missverstehen, auch von einem sich womöglich gegen etwas wenden, so wie es Petrus selbst getan hat. Das ist gut, dass du darauf an der Stelle auch nochmal bewusst hinweist. Und das ist ja auch der Ausgangspunkt dieser ganzen Szene, um darauf nochmal zurückzukommen in der Apostelgeschichte, dass Petrus vorbeugen will, dass diejenigen, die dieses Wunder miterlebt haben, jetzt eine falsche Schlussfolgerung ziehen. Denn er will eben deutlich machen, nicht wir sind die Handelnden, sondern wir stehen nur quasi hier und sind Ausführende, aber der eigentlich Handelnde ist ein anderer. Und das passiert, und das ist sehr schön, in der Apostelgeschichte sehr deutlich immer, indem in diesen, gerade in den ersten Heilungsgeschichten immer gesagt wird, im Namen Jesu des Nazaräers und so weiter und so fort. Das sind die Worte, die Petrus und Johannes, die beiden sind da an der schönen Pforte unterwegs gewesen, haben den Gelähmten geheilt, die sprechen im Namen Jesu des Nazaräers. Also nicht in unserer eigenen Macht, aus unserem Gutdünken heraus, sondern in direktem Bezug auf diesen Jesus Christus, kann das hier überhaupt nur geschehen und kann sich hier etwas verändern. Und das kann man tatsächlich dann deutlich machen. Man kann es aus der Schrift herleiten, man kann einfach kraftvoll handeln, um auf diese Lebensgeschichte und auf dieses lebensspendende Gottes hinzuweisen. Das ist das, was eben die Apostel tun können, um Zeugen zu sein für das Ostergeschehen. Also um das, was wir in der Nachfolge der Emmaus-Geschichte eben im Evangelium gehört haben, hier auch nochmal plausibel zu machen. Das Leben hat gesiegt und wir sind Zeugen dafür, indem wir tatsächlich dem Leben immer wieder neu zum Durchsetzen verhelfen. Zum Beispiel, indem wir heilen.
So wie wir eben am Sonntag die erste Lesung hören, könnte man fast denken, dass alles nur Wortgeschehen ist. Aber wir haben jetzt mehrfach betont, du auch noch mal deinem letzten Satz, Petrus handelt, er heilt und dann erklärt er das, was passiert. Zeugnis ablegen ist eben beides. Handeln und Worte eignen. Und in der zweiten Lesung wird nochmal deutlich gemacht, wie wichtig dieses Handeln wirklich ist. Wenn uns dann im ersten Johannesbrief gesagt wird, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Nicht, wenn wir über seine Gebote nur reden, sondern wenn wir sie wirklich halten und danach unser Leben ausrichten.
dieser erste Johannesbrief, der uns ja jetzt in diesen Osterwochen permanent begleiten wird, obwohl er ein sehr kurzer Brief ist, dieser erste Johannesbrief spielt in einer Zeit, und das ist, glaube ich, wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn wir uns jetzt tatsächlich wochenlang mit dem Thema der Liebe, der Gotteskindschaft und so weiter und so fort beschäftigen, in einer Zeit, in der offenbar Ende des ersten, Anfang des zweiten Jahrhunderts schon auch theologische Diskussionen beginnen. Und die Frage auch ist, naja, also wie bricht sich christliches Leben denn Bahn? Und woran kann man denn tatsächlich auch erkennen, erleben, dass wir als Christen auch miteinander unterwegs sind? Und es ist nicht nur ein jetzt hineinwirken in die Welt, sondern es ist vor allen Dingen erstmal die Frage, wie gehen denn auch die Christen miteinander um? Also wie wird auch innerhalb der christlichen Gemeinschaft erlebbar, dass sie zusammengehören, dass sie für diesen Gott des Lebens stehen? Und daraufhin formuliert der erste Johannesbrief immer neu Bilder und Lösungsversuche, könnte man vielleicht sagen. Und einer dieser Lösungsversuche ist der Vers 3, den du gerade schon vorgelesen hast. Also man erkennt uns daran, dass wir seine Gebote halten, indem wir tatsächlich tun, was er uns mitgegeben hat.
Wir hatten letzte Woche schon darüber gesprochen, was sind denn diese Gebote? Und der Text hier, den wir am Sonntag hören, spitzt das auch sprachlich sehr schön zu. Er redet von seine Gebote und sagt dann in Vers 5, wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Und wir hatten ja letzte Woche schon herausgestellt, dass im Endeffekt der Kern der Gebote und des Gebotes Jesu dieses Liebesgebot ist, das sich bezieht auf Gott und auf den Nächsten, und das erschließt alles weitere Handeln. Und das ist der Erkenntnisort, und das wird wieder kitschig wie letzte Woche auch, aber so ist es, wenn diese Liebe erfahrbar wird zwischen den Menschen und zu Gott, dann ist da ein Ort der Erkenntnis. Und das ist ja auch so. Dort, wo Nächstenliebe gelebt wird, merken wir, dass es etwas mehr gibt als das Weltliche. Es gibt mehr als Egozentrik, es gibt mehr als Sünde, es gibt mehr als Negativität, sondern da ist etwas Kreatives, was nach Höherem strebt. Gelebte Liebe. Und das ist der Erkenntnisort schlechthin für christliche Existenz.
Das ist dementsprechend auch diese Linie, die wir für diese drei Texte entdeckt haben. Das Evangelium hat so fulminant geendet mit dem Satz Jesu an seine Jünger: Ihr seid Zeugen dafür. Ihr seid Zeugen dafür, dass ich in der Welt Gottes Wirklichkeit sichtbar gemacht habe, dass das Leben gesprochen hat in dem Osterereignis. Dafür seid ihr Zeugen. Und in der ersten Lesung erleben wir, wie Petrus das nach außen bezeugt, wie er in der Mitte des religiösen Zentrums des Judentums am Tempel steht und das nach außen hin verkündigt. Denjenigen, die noch in einer Unwissenheit sind, so wie er das ausdrückt. Nach außen hin, er spricht vom Ihr ganz, ganz viel in dieser ersten Lesung. Aber dieses nach außen hin Zeugnis ablegen ist etwas, was natürlich auch innerhalb der eigenen Gemeinschaft funktionieren muss. Und das ist das, worauf die zweite Lesung, der erste Johannesbrief, Wert legt. Er spricht viel vom Wir. Er guckt auf das Miteinander der Zeugenschaft. Also Zeugen sein ist nicht nur immer was nach außen hin, sondern es ist auch was nach innen. Und auch da hat es etwas damit zu tun, dass man miteinander tatsächlich ins Gespräch kommt, ringt ums Erkennen und Verstehen, aber indem man eben auch in einer gewissen Art und Weise miteinander handelt, auch zu kompromissfähig beziehungsweise auch versöhnungsfähig ist. Das ist ja auch Teil dieser zweiten Lesung. Das heißt also, dieses nach außen bezeugen, aber auch nach innen bezeugen, das sind zwei Dimensionen, die uns in der ersten und zweiten Lesung aufgezeigt werden und die im Prinzip den Aufruf Jesu aus dem Evangelium, Fortsetzung, dann Ende auch natürlich uns wie immer mitgeben.
Guck mal, Christel, dein Hinweis auf das Außen und Innen hat gerade darüber entschieden, welchen Vers ich nehme. Das ist ja praktisch. Ich nehme übrigens mit aus der, sehr gut, ne? Ich nehme aus der zweiten Lesung den Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Da ist mir dieses Wort in dem nochmal deutlich geworden. Was ist denn die Wahrheit in den johannischen Schriften? Jesus Christus selbst, die Beziehung zu Jesus Christus. Und es ist richtig, wir reden viel über Bibel und viele Leute, wenn ich denen erzähle, ich bin Bibelwissenschaftler und ich lese die ganze Zeit Bibel und rede über Bibel, sind die immer ganz beeindruckt und schließen oft daraus, dass ich ein sehr religiöser Mensch bin. Aber das allein ist es ja nicht. Nur weil ich Bibelwissenschaftler sein, ich könnte der größte Atheist sein, einfach ein unglaublich historisches Interesse an diesen Schriften haben. Und das ist auch der Punkt, in den nächsten Schritt dann zu sagen, Wenn ich jetzt auftrete und sage, ich lese ganz viel Bibel und da verstehe ich ganz viel, dann hat das noch nichts über meinen Glauben zu tun. Mein Glauben ist eben wirklich Handeln. Und das ist Gebote halten, zu fragen, was das höchste Gebot ist und dann in dem Handeln selbst die Wahrheit entdecken. Nicht in meinen Worten, sondern in dem Handeln selbst für andere diese Wahrheit sichtbar machen und für mich diese Wahrheit erfahrbar machen, in mir selbst.
Vielen Dank dir, Till. Ich nehme einen Vers, mit dem wir nicht so deutlich mit in den Blick genommen haben, aus dem Evangelium. Jesus sagt seinen Jüngern gegenüber, also er erläutert die Schrift und sagt, alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Und das ist ganz interessant, weil Lukas hier irgendwie, normalerweise ist immer das Gesetz des Mose und die Propheten, aber hier fügt Lukas tatsächlich die Psalmen dazu. Also es ist ein Dreiklang der Schrift. Und die Psalmen stehen für mich, aber vielleicht auch für einige von euch ja sehr intensiv für den Moment des Gebets, also auch für eine Form der Selbstvergewisserung meines Handelns vor Gottes Angesicht. Und auch das hat etwas mit Zeugenschaft zu tun, finde ich zumindest, dass das Beten, dieses Zwiegespräch mit Gott auch immer wieder eine Basis ist für ein Zeuge, Zeugin sein, weil ich mich immer wieder auch mit Gott, auf Gott beziehe, mit ihm den Dialog suche, also auch gefestigt bin in meinem eigenen geistlichen Leben, würde ich sagen, dann geht eben das Zeuge sein. Das ist nicht nur irgendwas, was ich auswendig lerne, sondern es braucht auch quasi so eine Unterfütterung im Gebet. Das daran erinnert mich eben hier dieser Dreiklang, den Lukas aufmacht, dass er eben zum Gesetz des Mose und den Propheten auch noch die Psalmen mit dazu nimmt als ein Element, um aus der Schrift und aus dem Leben heraus ein Fundament zu finden, um Zeuge zu sein in dieser Welt und dem Ganzen auch eine Erdung in gewisser Weise zu geben, auch wenn Gebet selten wie Erdung klingt, sondern eher wie ein Aufrichten. Aber ich finde, Gebet hat auch etwas sehr Erdendes und das steckt für mich hier mit drin.
Wunderbar, mir kommt direkt das Bild in den Kopf, dass man zum Gebet ja auch niederkniet. Man erdet sich sozusagen, um hochzukommen. Wunderbar, herzlichen Dank auch für deine Gedanken, Christel. An euch gewendet, ihr findet unten in den Shownotes nun den Hinweis auf Facebook rüber, wo ihr mit uns und allen anderen euren Bibelvers und eure Bibelgedanken teilen könnt. Dafür sagen wir jetzt schon herzlichen Dank. Und wir weisen euch am Ende natürlich noch darauf hin, wenn ihr nicht den Newsletter abonniert habt, ihr könnt es auf unserer Homepage www.inprinzipio.de machen. Dann bekommt ihr jede Woche eine Erinnerung und Hinweise auf unsere Einzelkommentierung und auf die neue Podcast-Folge.
Viel Freude weiterhin bei Bibelentdecken.